Der Brottalk über handwerkliches Backen mit Zukunft vom Deutschen Brotinstitut und Brot Pro.
Ja, guten Tag, herzlich willkommen hier zum zweiten Brottalk. Diesmal mit Edda Klepp und mit mir. Mein Name ist Bernd Kütscher. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, zugeschaltet seid zum Brottalk mit einem besonderen Gast, liebe Edda. Wen haben wir denn heute zu bieten?
Wir haben heute einen Weltbäcker hier. Und zwar haben wir den Jochen Bayer eingeladen, der uns heute ein bisschen was darüber erzählen wird, wie er aus einer Traditionsbäckerei ein, ja, doch etwas anderes Sortiment und eine ganz moderne Produktion gebaut hat, was ihn dabei so begleitet hat an Tücken, aber auch an Chancen. Darüber werden wir heute sprechen. So, und vorweg, lieber Jochen, guten Tag, hallo erstmal, schön, dass du da bist. Vorweg würden wir gerne ein paar Fakten abklären, so ganz schnell, zackig, einmal um dich so ein bisschen einordnen zu können. Ich gehe mal davon aus, dass viele dich kennen, aber manche vielleicht auch noch nicht. Darf ich dich nach deinem Alter fragen?
Ich bin 48.
Welche Ausbildungen hast du abgeschlossen?
Ich habe zuerst Konditor gelernt, das war mein Glück, dann Bäcker und dann Bäckermeister, Konditormeister, Betriebswirt des Handwerks. Und seit 20 Jahren selbstständiger Unternehmer.
Seit 20 Jahren. Wann hast du deinen Meister gemacht?
96 in Weinheim.
Mhm. Und seit 20 Jahren selbstständiger Unternehmer, ist das auch der Zeitpunkt, an dem du die Bäckerei von deinen Eltern übernommen hast?
Ja, da gab es so einen sanften Übergang. Das waren so 3 Jahre. Und habe aber immer schon von der Ferne. Ich war 10 Jahre quasi in meiner Ausbildung unterwegs in ganz Europa und habe immer wieder natürlich zu Hause den Betrieb unterstützt und meine Eltern entlastet.
Genau. Dann gab es vor einigen Jahren einen Neubau, also wirklich einen Umbau, Neubau einer Produktion auf der Grünen Wiese. Wann war das?
Ja, das war ziemlich genau vor 4 Jahren, als ich mir meinen Lebenstraum erfüllt habe. Und wir waren in 6 Häuser in der Altstadt verteilt mit 2 Fachgeschäften. Und sind dann raus und haben ein 3. Fachgeschäft eröffnet und eben eine vernünftige Backstube dazu gebaut. Mhm. Ich wollte einfach gutes Brot backen, da brauche ich die besten Bäcker dazu und für die wollte ich die beste Backstube.
Mhm. Dazu werden wir noch kommen. Ich freue mich sehr, lieber Jochen. Wir kennen uns sehr, sehr lange, auch aus der Bäcker-Nationalmannschaft, was du jetzt in aller Bescheidenheit vergessen hast. Den Aspekt noch zu erwähnen, Gründungsmitglied der Bäcker-Nationalmannschaft, auch immer noch aktiv dabei, was bei unternehmerischer Verantwortung und dem Erfolg, den du hast, natürlich hoch dir anzurechnen ist, dass du dich da noch ehrenamtlich engagierst. Ich möchte mich aber erstmal ans Publikum wenden, an euch da draußen. Ihr habt die Möglichkeit, hier Fragen in den Chat zu stellen. Da unten gibt es eine Chatfunktion, da einfach draufklicken, Fragen stellen. Wir würden dann hinterher zum Schluss des Brottalks, würden wir die Fragen hier, ich sag mal die besten Fragen, würden wir hier einblenden, dann Jochen Bayer dann entsprechend stellen, sodass eure Fragen hier gerne mit einfließen können.
Genau, also gebt euch Mühe. Und wir haben noch vergessen, einen Mann zu erwähnen, der im Hintergrund ein bisschen steuert heute. Das ist der Sebastian Marquardt, auch von Brotpro. Den würde ich auch begrüßen, auch wenn er gerade nicht zu sehen ist. So, jetzt geht's aber erstmal einleitend zu unserer Speed-Laudatio, Jochen. Wir haben jemanden gefunden, der dir zu Beginn, damit du dich auch wohlfühlst, bei uns den roten Teppich ausrollt. Und ich sag mal, Mats ab.
Lieber Jochen, ich freue mich ganz besonders, dass ich die Speed Laudatio vor deinem Interview halten kann. Was soll ich den Menschen erzählen? Du bist nicht nur der weltbeste Bäcker, du bist auch der weltbeste Freund. Du bist mein bester Freund. Ich weiß noch ziemlich genau, es war Anfang der 90er Jahre. Ich war studentische Hilfskraft. Ich habe studiert in Lemgo und du warst schon Experte, DLG-Experte. Und ich war fasziniert. Und ich glaube, das zeichnet dich aus, mit welcher Akribie du leidenschaftlich für gutes Brot kennst und das auch sehr kritisch beurteilst. Ich habe dir ganz viel zu verdanken. Meine Ideen, die ich im Kopf in der Theorie hatte, wären ohne dich nie in die Praxis umgesetzt worden. Mein Aromarat ist bei dir am Abendtisch irgendwo entstanden. Du hast mich nicht nur in Bäckereifragen unterstützt. Ich erinnere mich, ich bin 2017 umgezogen in diese Wohnung hier in Luzern, die ihr im Hintergrund seht. Und es war Samstag. Jochen hatte Samstag gearbeitet, hat sich ins Auto gesetzt, ist nach Luzern gekommen, hat mit mir den Umzug gemacht, hat in der alten Wohnung die Küche eingeräumt, in den Umzugswagen, hat hier ausgeräumt, war total kaputt. Was zeichnet dich noch aus? Das ist nämlich, dass du nie zufrieden bist mit dem, sondern immer auch das Beste willst. Du bist aber nicht nur ein Fachexperte, sondern du gehst ganz toll auch mit deinen Mitarbeitern um. Es ist beeindruckend, wie du mit deinen Kindern umgehst. Du bist ein treusorgender Vater. Du magst die Menschen. Und das finde ich immer wieder toll. Und das macht dich auch zu einem erfolgreichen Unternehmer. Du bist nicht nur der beste Bäcker, den ich kenne, sondern auch der beste Mensch. Und ich bin dir für alles dankbar. Und ich freue mich auf ganz viele, hoffentlich mehr Momente als in der Vergangenheit, in denen wir uns sehen. Und jetzt wünsche ich euch ein ganz spannendes Interview. Danke und einen schönen Tag noch.
So, ich nehme an, den Herrn kennst du ganz gut.
Jochen, du hast schon mitbekommen, wir mussten den Michael, wenn er mal ausholt, dann, der Herr Professor hat natürlich dann das Wort, dann wäre die Brot-Talk-Stunde, er hat eine ganze Stunde dich gelobt, nicht ganz, aber fast. Das musste jetzt gekürzt werden, aber ich denke, du bekommst den Originalschnitt im Nachgang und kannst das bei einem wohlverdienten Glas Rotwein dann abends nochmal reinziehen und auch mit Michael beleuchten. Trifft dich ganz gut, denke ich. Und was sagst du selbst dazu?
Ja, also freue mich sehr. Vielen Dank. Also war toll von Michael und passt.
Welchen Anteil hat er denn an der Bäckerei, die heute unter deiner Ägide da entstanden ist? Er hat ja sehr deinen Einfluss auf seine Arbeit gelobt. Wie war das denn umgekehrt?
Ich kann das genauso wieder zurückgeben an Michael. Der Michael war immer jemand, der ehrlich, aufrichtig mir gegenübersteht. Ich habe viele Schulterklopfer da um mich rum, die dann sagen, ja super, und wir hier der Bernd, der Weltbäcker und Nationalmannschaft. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite. Es gibt den Alltag, wo die Brezel nichts werden, wo irgendwas nicht funktioniert, die Croissants speckig sind oder was auch immer. Und dann braucht es einfach Leute, die dann quasi ehrlich reflektieren und sagen, hey, ist das alles noch richtig, so wie du es machst? Und denk mal da noch drüber nach. Und so jemand ist schon Michael über viele, viele Jahre und hat mich da begleitet. Und es ist sehr wertvoll für mich.
Wenn wir, Jochen, mal ganz an den Anfang deiner Karriere gehen, der junge Jochen, der zurückkommt in die elterliche Bäckerei. Was hast du da vorgefunden? Wie wirkte das Ganze auf dich als gut ausgebildeter, schon ein bisschen gereister Bäcker, der schon ein bisschen was gesehen hat von der Welt?
Das war eine große Herausforderung. Also der Betrieb der Eltern, wir haben 8 Mitarbeiter gehabt und 2 Fachgeschäfte. Und wie soll ich sagen, ich durfte in den besten Betrieben arbeiten in Europa, oft also für wenig Geld. Meine Eltern haben mich unterstützt, die haben mir alles ermöglicht, was irgendwie nötig war. Und als ich heimkam, musste ich dann feststellen, dass der Betrieb das eigentlich gar nicht leisten konnte, dass die Ertragslage sehr schwierig war. Also dass auch das Sortiment einfach nicht dem entsprach, wie ich mir das vorstelle, wie ich das in den Betrieben kennengelernt habe, in denen ich unterwegs war. Unser erfolgreichstes Brot damals, das war von Irex, das war so Vitalbrot, und dafür sind die Leute zu uns gekommen und fanden das super. Und das war aber vielleicht einfach die Zeit. In den 70er, 80er Jahren hat sich das so entwickelt. Da kamen dann die besten Freunde in die Backstube und haben dann da ihre tolle Produkte vorgestellt. Und ich mag meinen Eltern da gar keinen Vorwurf machen. Ne? Nur durfte ich das anders lernen und wollte dann auch gern mein Wissen in den Betrieb einbringen.
Du sagst, du hast es anders gelernt. Wenn wir jetzt mal so in deine Vision springen, das, was für dich damals so der perfekte Betrieb war, das, wo du hin wolltest, wie würdest du diese Philosophie beschreiben?
Ich durfte zu der, also wie gesagt, da schlagen 2 Herzen in meiner Brust. Ich war zum einen Konditor und war zum anderen auch Bäcker. Und als Konditor durfte ich für Valrhona Seminare geben und auf Messen Vorführungen machen und so weiter. Und diese Rohstoffphilosophie von Valrhona, die hat mich quasi getriggert. Das war so meine Vision vom guten Backen. Ich wollte gern Valrhona Getreide verbacken, aber das gibt's natürlich nicht. Und dann war für mich klar, ich möchte so natürlich, so ehrlich, so rein backen, wie es irgendwie geht. Und das gibt's nur in der Biolandwirtschaft. Und so sind wir Demeter-Bäcker geworden vor eben über 20 Jahren.
Hm. Du hast gesagt, dass du ein Sortiment vorgefunden hast, mit dem du nicht gut leben konntest. Die Situation gibt es ja heute hier und da in den Betrieben auch. Und wir versuchen diesen Brot-Talk ja, um dich natürlich besser vorzustellen, kennenzulernen, aber auch explizit als Praxistipps für die, die jetzt da draußen an ihren Geräten, auf dem Handy oder auf dem Laptop oder wo auch immer am iPad dazuhören. Wie macht man das? Wie wird man, ich sag mal, ein Convenience, englisches Wort für Bequemlichkeit, wie wird man diese Bequemlichkeit los, wenn man die vielleicht geerbt hat oder auch vielleicht selbst mal eingeführt hat?
Ich glaube, das Wichtigste war, meine Eltern da keine Vorwürfe zu machen und Frieden zu schließen. Also das hat zu der Zeit seine Berechtigung gehabt und das war der Weg vieler Handwerksbäcker und möglicherweise auch heute noch in manchen Betrieben normal und Standard, dass solche Produkte eingesetzt werden. Für mich ist es keine Option, ich möchte darauf verzichten und ich habe behutsam einfach Stück für Stück nach und nach die Rezeptur umgestellt. Und die größte Herausforderung war im Prinzip zu sagen, wir arbeiten jetzt mit 3-Stufen-Sauerteig und bis gestern war es noch ein Trockensauer oder sowas. Und das war sicher eine große Herausforderung, da mit den Kunden in einen guten Dialog zu kommen und zu erklären, was wir heute tun, ohne quasi darauf zu schimpfen, was gestern war.
Hast du Kunden verloren dadurch?
Ja. Ich habe Kunden gehabt, die mir mein Roggenbrot auf die Theke geknallt haben und gesagt haben, das kann ich selber essen, das Brot möchten sie nicht. Sie möchten das ganz so locker und luftig und so dunkel, wie das mein Vater gebacken hat. Ich soll nochmal in die Lehre gehen.
Ui. Ja. Jetzt hast du gesagt, du bist jetzt beim Demeter-Bauern gelandet, du nutzt Biogetreide und hast sehr vieles, wenn nicht sogar alles, darauf umgestellt. Kannst du das ein bisschen konkretisieren, welche Schritte dafür notwendig waren? Wie geht das?
Also die größte Herausforderung ist natürlich, mit so natürlichen Rohstoffen zu arbeiten, Sensibilität dafür zu entwickeln, das fachliche Know-how und so in der breiten Masse zu haben. Also das heißt, dass möglichst alle bei uns in der Backstube ein Teiggefühl bekommen und die Empfindlichkeit von solchen Teigen auch spüren und kennen. Und das ist bis heute noch eine große Herausforderung. Weil wenn Bäcker von anderen Betrieben zu uns kommen, müssen die das im Prinzip neu lernen. Wenn wir halt unseren Dinkelteig eine Minute zu lang kneten, dann haben wir Fladenbrot. Und das war mit Sicherheit oder ist jeden Tag eine große Herausforderung. Und um das sicherzustellen, nutzen wir halt modernste Technik, nutzen wir Digitalisierung, wo es uns halt hilft, unser traditionelles Handwerk da zu erhalten und vor allem sicher zu machen.
Du hast mir mal im persönlichen Dialog erzählt, wie groß die Herausforderungen waren, dieser Umstellung von, ich sag mal, der Altstadtbäckerei in gewachsenen Räumen auf eine recht großzügige Dimension. Ich meine, da müssen erstmal ganz viele Leute eingestellt werden, die müssen dann irgendwie auch mitgenommen werden. Würdest du uns was aus dieser Phase schildern, vielleicht die Learnings aus dieser Phase? Was rätst du Menschen, die den Schritt vielleicht noch vor sich haben?
Also, wie gesagt, ich habe den Betrieb übernommen mit 2 Fachgeschäfte, 8 Mitarbeiter und bin umgezogen vor 4 Jahren mit 50 Mitarbeitern und 2 Fachgeschäften. Heute sind es 3 und ein kleiner Brotstand in Stuttgart in der Markthalle und wir beschäftigen 130 Mitarbeiter. An 7 Tagen die Woche, 24 Stunden läuft der Betrieb durch. Samstagabends ist noch eine kurze Zeit, wo niemand da ist, aber ansonsten ist im Prinzip toujours durch Betrieb. Und allein das Management war eine große Herausforderung, das Personal zu finden, die Philosophie, die Vision leben und zum anderen die ganze Organisation dahinter halt zu stemmen. Ne? Und wir sind da auch noch nicht am Ziel. Wir entwickeln uns laufend weiter. Momentan suchen wir zum Beispiel so eine Art Referent für mich. Also das könnte ein Bäckermeister, Konditormeister, dualer Hochschulstudent sein im Bereich Food Management, der mir als rechte Hand im Prinzip mit mir den Betrieb weiterentwickelt und vielleicht ein Betriebsleiter wird oder im neudeutschen COO oder sowas. Ne? Also wir sind da laufend auf der Suche in der Entwicklung und so wird es uns nicht langweilig. Und das macht Spaß.
Von du sagst, 50 auf 130 Mitarbeiter, ja. Das ist ein ordentlicher Schritt. Entschuldigung, Edda, du bist dran. Ja.
Du hast viel automatisiert oder ihr in der Produktion, um gewisse Abläufe wahrscheinlich auch produktionssicherer zu machen, nehme ich an. Und auf der anderen Seite hast du dich sehr stark auch wieder auf diese handwerklichen, traditionellen Methoden berufen. Kannst du uns Beispiele nennen, wo die Automatisierung dir ganz konkret geholfen hat?
Mhm. also im Bereich der Verwaltung, im Bereich der ganzen Abläufe. Also unsere Kunden bestellen in der Cloud, wir lesen das automatisiert ein, erzeugen daraus dann natürlich die Versandzettel, Lieferscheine, aber natürlich auch den Backzettel. Der Backzettel wird als Teigliste um 16 Uhr dann automatisch exportiert in die Backstube. Dort hängt ein Touchscreen. Der Teigmacher kann täglich nach seinem Tagesplan sortiert die Teige aufrufen, abarbeiten. Und der Ofen verkauft dann quasi wieder seine Ware, bucht es ein an der Versand. Dort wird Pick by Vision quasi mit PC-Data die Ware dann verteilt über LCD-Displays. So sind wir ein bisschen personenunabhängiger geworden, beziehungsweise Kunden halt das Wissen und das Können leichter übertragbar machen auf mehrere Menschen. Im Gegenzug haben wir jetzt vor ein paar Wochen unsere große Brötchenanlage verkauft mit Brezelaustrag und so weiter. Und machen jetzt alles im Prinzip wieder über eine Reon von Hand und so. Das war eine große Umstellung, aber zeitlich eine hohe Investition. Und trotzdem, die Qualität hat sich verbessert und der Rückschritt war da gut. Genau.
Was rätst du Betrieben, die sagen, wir wollen gerne auch diese Schritte gehen? Was sind so die größten Hürden gewesen? Wie viel Zeit muss ich dafür einplanen, wenn ich solche auch gerade digitalen Umstellungen mache?
Also ganz ehrlich, das Wichtigste ist ein gutes Team. Ich wäre nichts ohne meine Mitarbeiter. Meine Mitarbeiter, die sind so spezialisiert, dass ich da in viele Bereiche gar nicht mehr mitkomme. Also ob das jetzt im Bereich IT ist, da haben wir, ich sage immer liebevoll, IT-Kapsele, das ist unsere Büroleiterin, ne? Also die holt alles aus unserer Software raus, um unseren Alltag zu erleichtern. Im Bereich der Vorproduktion, in dem ganzen Ablauf in der Backstube. Die hat keine Ahnung von der Backstube, aber sie kapiert einfach, wie wir die EDV, die Software da dazu nutzen können. Und in der Backstube ist genauso, ja. Also unser Teigmacher, und wir haben vier Teigmacher, und da bin ich besonders stolz drauf, dass wir das Wissen in der Breite, im ganzen Team quasi entwickeln konnten, dass wir keine Kopfmonopole haben, sondern dass möglichst alle mit dem Betrieb wachsen, mit dem Können. Also wir haben quasi wie so eine lernende Organisation gebildet, ja, dass das Wissen nicht zurückbehalten wird, sondern dass es quasi allen zur Verfügung steht. Und wir haben heute vier Teigmacher und man merkt eigentlich nicht mehr, wer heute Teig gemacht hat.
Jetzt lobst du sehr häufig dein Team und lebst das auch, das weiß ich. Gleichwohl hast du deinem Team ja gerade den altgedienten Mitarbeitern sehr viel zugemutet. Ich sag mal, aus der kuscheligen Altstadtbäckerei raus, eine sehr, sehr große Dimension, neue Prozesse, neue Wege. Wie groß waren die Widerstände und wie bist du damit umgegangen?
Das war für viele, für einige eine große Umstellung. Und wir hatten in der Anfangszeit eine hohe Fluktuation. Ich musste lernen, dass für manche Mitarbeiter schon allein die Fahrt in den neuen Betrieb zu viel Umstellung oder genügend Umstellung ist. Geschweige denn von den Abläufen. Ja, also wenn man zu uns reinkommt, es ist alles mit Zugangskontrolle. Dann hat man einen schwarzen Schrank für die Straßenklamotten, geht dann durch den Duschbereich durch, hat den weißen Schrank, dann geht man durch die Hygieneschleuse, man muss die Hände waschen, desinfizieren, Schuhe werden gebürstet und erst dann hat man Zugang und nicht mehr mit einem schicken Bäckerschiffle, sondern halt mit einem Haarnetz, dass die Haare sauber verpackt sind und so weiter. Ja, also wir sind nicht ISF-zertifiziert oder sonst irgendwas, wir sind im Herzen und im Alltag immer noch ein kleiner Handwerksbäcker mit drei Fachgeschäften und einem kleinen Brotstand und trotzdem sehe ich uns in der Verantwortung und denke, wir müssen quasi der Erwartung unserer Kunden gerecht werden. Und ich bin davon überzeugt, nur der Betrieb, der quasi seine wirtschaftlichen Abläufe und seine hygienischen Abläufe im Griff hat, wird in Zukunft überleben.
Apropos Hygiene. Nun warst du ja krankheitsbedingt da vor besondere Herausforderungen gestellt. Es gab ja eine Zeit, wo du gar nicht sicher warst, ob du jemals wieder in der Backstube selber auch arbeiten kannst. Wie habt ihr da euch umgestellt? Also welche Maßnahmen sind notwendig gewesen, damit das geht?
Also das war eine sehr, sehr harte Zeit. Und unser großer Ofen in der alten Backstube war kaputt. Und mein Vater hat quasi dann bei der Bank unterschrieben, damit ich einen neuen Ofen bekomme. Und der war noch gar nicht geliefert, als dann das Berufsverbot von der Berufsgenossenschaft kam. Und wir haben das dann gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft eine Lösung erarbeitet. Ich kam in ein Präventionsprogramm und werde intensiv medizinisch, technisch über die Berufsgenossenschaft begleitet, so dass ich im Beruf bleiben kann. Alle Mitarbeiter in der Backstube wurden sensibilisiert, wie wir mit Mehl umgehen. In ganz, ganz vielen Prozessschritten stauben wir eben nimmer, sondern nutzen Wasser als Trennmittel und haben so die Mehlstaubkonzentration in der Luft deutlich, deutlich reduzieren können. Und jetzt, seit wir hier im neuen Betrieb sind, haben wir sowieso ein Paradies, was die Luft anbelangt. Ja. Die Halle wurde 8,50 Meter hoch, damit wir einfach den ganzen Feinstaub und die Hitze oben an der Decke sammeln, dort absaugen, über Wärmerückgewinnung quasi die kalte Luft dann von außen wieder erwärmen können. Und so haben wir ökologisch ein gutes System, aber für mich auch quasi eine gute, eine saubere Atemluft. Und für alle Mitarbeiter natürlich auch.
Bevor ich zur nächsten Frage komme, Jochen, nochmal ein Hinweis an euch da draußen, an die Zuhörer bei Facebook. Bitte schreibt eure Fragen, die ihr jetzt dem Jochen stellen wollt, einfach unten bei Facebook in den Chat. Wir werden dann am Ende des Brot-Talks eure Fragen hier einspielen oder zumindest einen Teil davon. Jochen, du bist ja manchmal auch so ein kleiner, ich sag mal, stiller Revoluzer. Stichwort vegane Brezeln. Da gibt es eine Story.
Naja, in der schwäbischen Bäckerei ist die Brezel das Aushängeschild. In der schwäbischen Bäckerei ist das natürlich auch der absolute AAA-Artikel. Ja, der muss top sein. Und wir wollen nicht nur bio sein, sondern eben möglichst sauber und clean arbeiten und wollen auch möglichst wenig Vorstufen in irgendeiner Form verwenden. Und ich wollte einfach unser Brezel laktosefrei anbieten, weil wir immer mehr Kunden haben, die hefefrei und eben auch laktosefrei unsere Backwaren genießen möchten. Und wir haben sehr, also gewachsen über 180 Jahre natürlich sehr, sehr langjährige Mitarbeiter und langjährige Verkäuferinnen. Und wenn ich denen jetzt gesagt hätte, jetzt gibt es eine vegane Brezel, ich glaube, die hätte die mir um die Ohren gehauen. Also Chef, wie kannst du an der Brezel da was machen? Und ich habe es einfach gemacht, ich habe sie umgestellt und haben fast 2 Monate haben wir sie im Sortiment gehabt, bevor wir das quasi öffentlich dann kommuniziert haben. Und als es dann unsere Verkäuferinnen, wir machen regelmäßig runde Tische mit unseren Mitarbeitern, wo wir quasi Teambesprechungen machen, wie läuft es gerade, was ist draußen los, was müssen wir besser machen, was können wir weiterentwickeln. Und da habe ich dann die Brezel Frischbacke abends auf den Tisch gestellt und habe gesagt, greift zu, probiert's, und habe dann gefragt, wie schmeckt sie euch? Und einstimmig waren sie alle zufrieden, fanden sie alle super, wie immer. Und habe gesagt, die sind übrigens vegan. Und eine alte Mitarbeiterin hat dann, oder die schon lange, Entschuldigung, eine langjährige Mitarbeiterin hat dann gesagt, ja, kann man ja nicht essen, wenn die vegan ist, und ist ja furchtbar. Aber wir haben unseren Brezelabsatz seitdem noch weiter steigern können und unsere Kunden sind sehr zufrieden und freuen sich über laktosefreie Brezel.
Ergänzungsfrage, was war vorher drin? Schweineschmalz? Der Klassiker?
Schweineschmalz hat mein Vater damals schon rausgenommen. Es war noch Butter mit drin.
Ah, okay.
Und die wollte ich einfach raus. Ja.
Okay. Aber generell hast du schon bei diesen ganzen Umstellungen dein Team ja sehr, sehr stark auch mit einbezogen. Gerade vorhin erwähntest du ja eben so ganz massive Reklamationen, manchmal auch Wut und Ärger der Kundschaft eben auf bestimmte Sortimentsveränderungen. Was sind da deine Tipps an alte Bäckereien da draußen? Wie kann sowas funktionieren? Wie könnt ihr auch als Team gut mit der Kundschaft umgehen, um eben da möglichst die Wogen zu glätten?
Also das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Vor allem, wie soll ich sagen, ich wache jeden Morgen auf und habe neue Ideen, was man noch anders und noch besser machen kann. Und da die Mannschaft dabei zu haben und dass die auch verstehen, warum wir jetzt Brot oder Brot sowieso vegan, Brot ohne Hefe brauchen oder Brot langzeitfermentiert brauchen oder gewisse Sachen umstellen. Gerade heute, ich habe gerade zum Mittag habe ich einen Ziegenkäse Weckle gegessen, das jetzt neu ins Sortiment kommt, mit gebrannten Mandeln und Granatapfel. Das war super. Ich meine, früher hat man halt das Salami-Weckli oder Schinken-Weckli gemacht. Ne? Da müssen wir uns weiterentwickeln. Und wenn die Mitarbeiter den Erfolg sehen und wenn die sehen, dass das bei den Kunden gut ankommt, die letzten Endes ihren Lohn zahlen, dann funktioniert's.
Hm. Jetzt weiß ich, dass du auch ein sehr großes Netzwerk pflegst. Du bist ja nicht nur mit der Wissenschaft über Michael Kleinert und über andere, Uni Hohenheim und so weiter, bestens vernetzt und bekannt. Du pflegst auch regionale Netzwerke, Stichwort Service Club, ohne jetzt im Detail drauf eingehen zu wollen. Du bist in der Branche sehr, sehr gut vernetzt. Nationalteam hatten wir schon genannt, aber auch zum Verband, obwohl du da dich nie als Funktionär ist, sag mal, ins Spiel gebracht hast, bist du bestens vernetzt und weißt da Bescheid. Aber du hast auch ein Netzwerk zu deinen Lieferanten. Wie sehr ist dieses intensive Vernetzen aus deiner Sicht erforderlich für den Erfolg in der Zukunft?
Für mich ist es das, was bleibt. Also, wie soll ich sagen? Also, für mich steht immer der Betrieb im Vordergrund. Bei allem. Egal, ob es die Arbeit für den Verband, Nationalmannschaft oder sonst was ist, oder als Meisterprüfungs, also als Prüfer oder auch selbst die Fernsehgeschichte. Ne? Ich habe das gern gemacht und natürlich hat sich mein Ego da gefreut und hat da Spaß dabei und hat eine schöne Lebenszeit. Aber am Ende kommt es immer dem Betrieb, dem Unternehmen und den Mitarbeitern zugute. Und das ist für mich entscheidend. Und damit wir uns da weiterentwickeln können, brauchen wir gute Partner, brauchen wir gute Verbündete. Und die finde ich in den Netzwerken. Die ermöglichen uns eine andere Sichtweise, ja, eine andere Sichtweise auf die Dinge, auf die Welt, auf die Entwicklung. Und das hilft uns. Das hilft uns, weiterzukommen.
Es gibt da ja eine sehr enge Kooperation auch zu diesem Landwirt, mit dem du zusammenarbeitest. Wie seid ihr damals zusammengekommen?
Also wir haben uns 98 entschieden, mit Demeter Getreide zu backen und haben das einfach über den Handel bestellt. Ein Jahr lang und hatten da große Schwierigkeiten, weil halt immer wieder unterschiedliche Qualitäten kamen. Und nach dem Jahr kamen dann zwei Öko-Freaks zu mir in die Backstube und haben gesagt, hey, wir haben da einen Bauernhof auf der Schwäbischen Alb, einen kleinen Hofladen, ein paar Gemüsekisten, kannst du nicht für uns aus unserem Mehl Brot backen und wir kaufen das dann bei dir. Und dann dachte ich, das macht keinen Sinn. Also für den Hofladen da 10 Brote zu backen, da ist ja gerade der Teigkessel verschmiert. Und hab danach, dann mache ich für uns auch noch gleich dazu und dann haben wir schon 20 Brote und dann könnte es funktionieren. Und inzwischen werden auf 260 Hektar für uns unser Demeter-Getreide angebaut. Es sind 6 Partnerbetriebe, die unser Landwirt da noch dazu gezogen hat, damit er überhaupt die Menge abdecken kann. Er hat eine riesen Halle gebaut mit 17 Silos, wo er Sortenreihen für uns die unterschiedlichen Qualitäten lagert und dann über das ganze Jahr quasi dann ein Blend macht, damit wir eine gleichbleibende gute Qualität haben. Und ich glaube, so ein Modell ist einmalig. Also mir ist sonst zumindest nicht bekannt in der Branche, dass sowas gibt. Manchmal hat ein Bauernhof eine eigene Bäckerei, aber so eine Partnerschaft und das mit Handschlag, ohne Vertrag, auch wenn quasi der Dinkelmarkt zusammenbricht und er an einem Tag sein eingelagerter Dinkel verkaufen könnte, ja, macht das nicht, sondern liefert uns jede Woche unseren Bedarf, so wie wir es per Handschlag verarbeitet haben. Fast wie eine Ehe, wie in guten und schlechten Zeiten. Ja, wenn der Preis hochgeht, bleibt unser Preis. Wenn er in den Keller geht, bleibt er genauso. Und wir zahlen das Vierfache wie andere Bäcker für ihr Getreide.
Jetzt suchen wir in diesem Brot-Talk, wie angekündigt, eben schon Learnings für die, die zuschauen. Und bevor wir dann auf die Fragen der Zuschauer kommen, hier nochmal die Anregung, die Fragen in den Chat zu stellen, einfach Frage an dich, Jochen. Wenn du dir verschiedene Zielgruppen betrachtest, einmal nehme ich hier die Meisterschüler, die hier im Hause sind, passionierte Menschen, die jetzt nach Hause kommen und ich sag mal einen normalen Betrieb vorfinden. Ja, die haben, natürlich gibt es Menschen in der Branche, die kennst du auch, die jetzt von Null starten können mit neuen Konzepten, aber nein, die kommen in einen normalen Betrieb mit einem normalen Sortiment, inklusive allem, was da dabei ist, Convenience und Co. Und das ist die eine Zielgruppe. Was rätst du denen und was rätst du der anderen Zielgruppe, die jetzt, ich sag mal, die Zuhörer, die einen solchen normalen Betrieb haben, vielleicht in den 40ern schon stecken, so ein bisschen auch sich überlegen, da ist jetzt so viel zu tun. Wo fange ich an? Das sind so die zwei Zielgruppen mit der Bitte um eine Stellungnahme. Einmal Meisterschüler, wie geht er damit um, wenn er was vorfindet? Und andererseits, was ist, wenn ich da in der Mühle drin stecke, meine täglichen Herausforderungen habe, jetzt kommt auch noch Corona. Wie geht er damit um? Was rätst du den beiden?
Also ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Also zum einen egal ob das jetzt Max Kugel oder der Sebastian ist mit den Brotpuristen oder wer da gerade so in München oder sonst wo backt, es ist natürlich toll. Und mit Bewunderung und so kleines bisschen neidisch gucke ich da natürlich hin und denke, wow, cool, 10 Brotsorte und die richtig gut machen. Das wäre schon ein schöner Alltag. Also da hätte ich viele Sorgen, die ich so habe, hätte ich nicht, ja, dass dann Kaffeemaschine und da das und keine Ahnung was alles. Aber ich hätte natürlich auch kein so ein leckeres Ziegenkäse wirklich wie heute Mittag zum Mittagessen. Es hat alles zwei Seiten und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man seinen eigenen Weg findet und den authentisch lebt. Ich glaube, das ist alles entscheidend. Und wenn es dieses, wie soll ich sagen, Startup-Konzept ist, ja, weil man eben keinen Betrieb zu Hause hat und aber eine tolle Idee hat, dann muss man es machen. Also dann muss man es machen. Ich glaube, es gab noch keine bessere Zeit. Es werden viele Leerstände in den nächsten Wochen, Monaten da sein, wo man mit Sicherheit mit einem geringen Startkapital und einem Max-Ein-Startkapital kenne ich jetzt zufällig, weil wir sehr befreundet sind. Das schafft nicht jeder, aber es schaffen viele, also die dann vielleicht noch ein bisschen Familie im Hintergrund hin oder wie auch immer. Also das geht. Aber ich möchte auch alle anderen, die quasi, wie jetzt ich, tiefe Wurzeln haben in unserem Handwerk, ermutigen, da dran zu bleiben. Ja? Also Herkunft gibt Zukunft. Und ich konnte quasi auf dem, was 5 Generationen vor mir erbaut haben, erwirtschaftet haben, konnte ich aufbauen. Und klar, zu der Zeit, wo ich heimgekommen bin, war das alles nicht mehr so toll. Also war das einfach nicht, hätte ich mir auch anders gewünscht. Aber wäre das da alles schon super gut gewesen, dann hätte ich vielleicht gar nicht so viel Idee und Input realisieren können, wie ich es in meiner Situation halt machen konnte. Und wir haben so ein tolles Handwerk und das müssen wir einfach leben und das authentisch.
Ja, Herkunft gibt Zukunft ist ein ganz, ganz toller Satz, den merke ich mir. Was ist mit der zweiten Zielgruppe? Die Zuschauer jetzt, die, ich sag mal, so ein bisschen in der Mühle drin sind, vielleicht läuft es so einigermaßen, vielleicht laufen auch Dinge nicht. Es gibt vieles zu tun. Vielleicht gibt es noch einen Convenience-Anteil, den würde man ja gerne loswerden, aber hat ein bisschen Angst davor, dass die Kunden weglaufen. Was rätst du, ich sag mal, dem durchschnittlichen Bäckereiunternehmer, was sind aus deiner Sicht da die nächsten guten Schritte in die Zukunft?
Also ich glaube, wenn man heute einfach, also wir leben ja oder wir sind von der Industriegesellschaft in die Wissensgesellschaft und jetzt in der Erkenntnisgesellschaft gelandet und wenn man das so anguckt, dann ist auf der Basis von diesem Wissen, was heute zur Verfügung steht, klar, dass quasi die Sinnhaftigkeit von unserem Tun über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Und ich glaube, wer den Sinn in seiner täglichen Arbeit nicht findet und den nicht klar kommunizieren kann, der wird es schwierig haben in Zukunft. Der wird schwierig haben, gute Mitarbeiter zu finden, aber der wird es auch schwierig haben, sein Unternehmen erfolgreich auf Kurs zu halten. Also die Welt da draußen spricht vom Purpose und so und von der Brand ID, aber das sind schon entscheidende Sachen. Und die sind auch nie wirklich fertig, ja. Also der Max hat es in seinem Pro-Talk ja ganz, ganz nett gesagt, wie er einfach auch diese junge Marke Max Kugel im Prinzip weiterentwickelt und ins Heute bringt und für die Anforderungen von morgen quasi fit macht. Und da, glaube ich, gibt es leider kein, da darf man, glaube ich, nicht müde werden. Also da gibt es kein Ausruhen, das ist ein laufender Prozess und das muss immer weitergehen.
Ich habe noch eine dritte Zielgruppe, nämlich die der Unternehmensnachfolger.
Oh, das ist die Spannung.
Du hast ja nur selber so einen Übernahmeprozess erlebt. Ja. Ist ein paar Jahrzehnte her, 2 ja. Jahrzehnte, um genau zu sein. Andere starten jetzt heute gerade in diesem Prozess. Was sind da so deine wichtigsten Learnings oder was würdest du da auch vielleicht sowohl der Eltern als auch der Kindergeneration mit auf den Weg geben wollen?
Also das ist, glaube ich, wie soll ich sagen, schwierig, weil man immer gucken muss, also wo kommt man her, wo geht man hin, wie ist die Familienkonstellation, wie ist die Ausbildung. Aber letzten Endes geht es nur gemeinsam. Wir wurden begleitet durch einen Wirtschaftspsychologe, der quasi, das war so ein Deal, ich habe für ihn die Hochzeitstorte gemacht und er hat für uns 5 Coaching-Sitzungen gemacht. Und er war damals gerade in der Ausbildung. Er begleitet mich heute noch, jetzt seit 20 Jahren. Und ich glaube, unsere Unternehmensnachfolge wäre nie so gut gelungen, wenn er nicht immer wieder geholfen hätte, mir die Sichtweise zu ändern oder zu entwickeln und auf die Arbeit meiner Eltern dankbar zu schauen und nicht voller Verachtung, weil das halt alles anders geht. Ich glaube, die Ausbildung heute von Nachfolgern, von jungen Menschen ist einfach eine ganz andere, wie das halt vor 30, 40, 50 Jahren war, ja, unserer Elterngeneration. Und deswegen glaube ich, wir haben gerade am Montag war hier bei uns im Haus eine Konferenz, wo zwei Bäckermeister da waren, die in nächster Zukunft eine Übergabe haben, ja, und der eine Sohn, der studiert halt BWL und dann hat der Vater gesagt, hey, das ist halt einfach wichtig und es ist wichtig, dass man quasi diese hohe Anforderung, die heute an einen Unternehmer gestellt werden, gut erfüllt. Und da reicht es eben nicht mehr nur gute Brezel zu backen, sondern da muss man schon weiter über den Backblechrand rausschauen, damit man es gut macht. Aber es geht nur gemeinsam, um das vielleicht noch zu beantworten. Egal wie groß, wie klein, welche Bildung, die müssen gemeinsam einen guten Weg finden.
Prima, vielen Dank. Dann würde ich sagen, den Sebastian habe ich tatsächlich am Anfang nicht vorgestellt. Sebastian Marquardt im Hintergrund, der Macher von Brot.pro, führt hier die Regie. An der Stelle schon mal jetzt vielen Dank. Und der Sebastian möchte jetzt ein paar Fragen an dich, Jochen, einspielen.
Wir haben ein Drittel Lieferumsatz.
Genau, ich lese einmal die Frage vorab vor, damit auch diejenigen das hören, die es vielleicht tatsächlich nur hören und nicht sehen. Wie hoch ist der Anteil an Lieferung vom Umsatz? Ein Drittel, sagst du?
Ja, ein Drittel von unserem Umsatz.
Okay. Eine zweite Frage. Bernd?
Lese ich gerne vor. Wie hat sich die Breite des Sortiments durch die Umstellung entwickelt oder verändert? Und gab es im Zusammenhang mit dem Umzug in die neue Backstube nochmals eine größere Veränderung?
Ja, also bei der Umstellung war häufig das Problem, macht man es jetzt in Bio oder konventionell oder macht man es quasi für die Lieferkunden in Bio und für uns konventionell. Und manchmal muss man den Kompromiss gehen, aber im Grundsatz haben wir immer entschieden, entweder oder, um eben das Sortiment nicht aufzublähen. Aber wir sind noch so eine richtig traditionelle Bäckerei und Konditorei und haben ein deutlich zu großes Sortiment. Haben in den letzten Wochen und Monaten, seit wir jetzt eben hier im Backhaus sind, das Sortiment eher reduziert, weil natürlich noch ein neuer Geschäftsbereich dazugekommen ist, ein Café mit 70 Innenplätze, 70 Außenplätze und die Leute erwarten da ein Frühstück. Und dem wollten wir gerecht werden, aber halt auch auf unsere Art und ist eben sehr schlank.
Okay, anschließende Frage daran, wie viele Produkte, Brot, Brötchen habt ihr? Kannst du es beziffern?
Ich bin kein Zahlermensch, aber es waren 35 Brotsorten und wir sind jetzt bei 20 Brotsorten. Und bei den Brötchen ist die Frage, was zählt man alles dazu? Aber da sind es 18. Mhm. Und wir haben immer wieder so Aktionsbrote, wie jetzt gerade zum Beispiel unser Azubi-Brot. Das habe ich auch hier. Das haben unsere Azubis quasi entwickelt und es ist so jetzt im Verkauf, als Aktion gibt es dann eben noch diesen Flyer dabei, wo dann auch ein Bild von den Azubis mit drin ist und erklärt wird, was die da gemacht haben. Und das Ganze wird jetzt am 7.3., jetzt am Sonntag, ist ja Tag der gesunden Ernährung. Und da erklären unsere Azubis in einem kurzen Insta-Clip, wie es geht und warum sie bei uns sind oder was sie gerne hier essen oder und so weiter. Also wo sie sich vorstellen.
Kleiner Tipp an dich, Jochen, an alle da draußen. Wenn ihr das postet, eure persönlichen Brot-Highlights, nehmt bitte den Hashtag Brotmomente. Das ist ja eine große Aktion vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks anlässlich des Tages des Deutschen Brotes. Hashtag Brotmomente, dann wird das entsprechend vor der Agentur des Zentralverbands gefunden und zu einem schönen Clip zusammengeschnitten. Dient so ein bisschen wieder der Öffentlichkeitsarbeit für das Brot, das uns allen wichtig ist und auch für die Branche.
Mhm. Magst du uns noch verraten, was das für ein Brot ist, was du gerade gezeigt hast?
Ackerbohne.
Ganz im Trend.
Langzeit fermentiertes Brot mit Ackerbohnen und ja.
Okay. Jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Ich habe noch zum Schluss ein paar knackige, kurze Fragen an dich, die du mit ein, zwei Sätzen beantworten darfst. Ein belegtes Brot, ist das für dich eine vollwertige Mahlzeit?
Heute Mittag war es, ja.
Wenn du ein Gebäck wärst, welches wärest du?
Eine Brezel, ist doch klar.
Vegan?
Ja.
Und Bio.
Und Bio. Vegan und Bio, genau. Wie sieht die Bäckereiwelt in 5 Jahren aus? Was ist deine Vorstellung?
Gut, anders, kleiner, überschaubarer, aber reiner, leckerer, natürlicher.
Vielen Dank.
Ja, danke. Das war eine kurze, knackige Runde mit Jochen Bayer. Nochmals Jochen, vielen Dank dafür, dass du dich zur Verfügung gestellt hast dafür. Liebe Edda, vielen Dank hier für die charmante Moderation und Sebastian nochmal im Hintergrund, aber auch an euch da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen Brot-Talk. Und es wird einen weiteren Brot-Talk geben. Wir haben ja gesagt, immer am ersten Mittwoch im Monat, nachmittags 15 Uhr, machen wir einen Brot-Talk. Und ich darf auch schon ankündigen, wer denn kommt. Es kommt die Sophie Hinkel. Ganz bewusst nicht der Papa Josef Hinkel, den ja jeder kennt, der auch sehr unterhaltsam ist. Aber die Sophie steht dem Ganzen in nichts nach. Wir wechseln also mal aus der Senior-Perspektive oder der Mittelalterperspektive, um Gottes Willen, Senior Jochen, das war nicht persönlich gemeint, aus der Perspektive des erfahrenen Unternehmers in die Perspektive der Nachfolgerin, die eben ein gut aufgestelltes, erfahrenes Unternehmen da vorfindet und das behutsam in die Zukunft leiten möchte. Das wird bestimmt genauso spannend. Liebe Edda.
Lieber Bernd.
Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Das war eine runde, knackige 40 Minuten. Hat mir Spaß gemacht. Nochmals vielen, vielen Dank auch hier ans Brotmagazin für die Zusammenarbeit im Namen des Brotinstituts. Lieber Jochen, der größte Dank geht an dich. Es war spannend, dir zuzuhören. Ich glaube, jeder konnte ein bisschen was lernen. Darauf kommt es an.
Im Nachgang ist die Folge noch zu sehen. Also wer jetzt das verpasst hat, wenn ihr Leute kennt, für die das interessant ist, gerne teilen beim Brotinstitut. Und wir werden das auch im Nachgang noch auf dem Brot-Pro-Kanal auf YouTube dann entsprechend hochladen. Also gerne weiterempfehlen.
Also alles Gute, sammelt Brotmomente, sammelt positive Emotionen und arbeitet gemeinsam weiter in der Zukunft des Bäckerhandwerks. Jochen hat viele Aspekte gezeigt, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind für die Zukunft. Jeder von euch kann das bewerten und einfließen lassen. Oder auch nicht, jeder ist seines Glückes Schmied. Ich bin ganz sicher, diejenigen, die hier zugeschaut haben, arbeiten an ihrem Erfolg, sind erfolgreich und das soll auch weitergehen. Alles Gute aus Weinheim, liebe Grüße und nochmals Jochen, vielen, vielen Dank an dich.
Dankeschön.